Kurzer Hinweis zu unserem Partner, der Public Cloud Group. Wenn du deine Cloud Journey erfolgreich umsetzen möchtest, dann schau vorbei auf pcg.io.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Datenbusiness Podcast Episode. Heute haben wir zu Gast Lisa Engelking und Tobias Ruhe von H-Gautsch. Wir werden gleich erstmal mehr zu euch erfahren und dann auch zum Unternehmen H-Gautsch. So viel darf ich sagen. Es ist ein Großhandelsunternehmen mit Hauptsitz in Münster. Und bevor wir da einsteigen und was H-Gautsch mit Daten und Data Science macht, stellt euch erstmal einmal vor. Fangen wir doch mit dir an, Tobias, weil du hast vor einigen Jahren das Thema Data Science ins Unternehmen gebracht.
Ja, vielen Dank, Bernhard. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Und ja, mein Name ist Tobias Rohr. Ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und bin wohnhaft in Münster. Ich komme gebürtig aus dem Herzen Niedersachsens, aus dem Landkreis Vechta, genau genommen Lohne, Südlohne. Bin da relativ ländlich im Rahmen einer Handwerker-Großfamilie aufgewachsen und bin dann 2008 im Anschluss an mein Abitur nach Münster gekommen zum Studium Mathematik und Sportwissenschaften, zweifach Bachelor Richtung Lehramt. Und während dieser Studienzeit bin ich auf das gestoßen, was mich bis heute hin, denke ich, am meisten in meiner Karriere beeinflusst hat. Und da bin ich auf Poker gestoßen.
Ah, okay.
Poker als Kartenspiel mit monetären Einsätzen unter unverständigen Informationen. Und es ist eben ein sehr mathematisches, statistisches als auch psychologisches Spiel, in das ich mich damals komplett verliebt habe. Und ich habe es eben damals sehr, sehr intensiv betrieben und ich denke, ich kann auch sagen, sehr erfolgreich betrieben, denn daraus ist ein steuerliches Gewerbe in den Jahren 2010 bis 2016 als professioneller Pokerspieler entstanden. Und ja, in der Zeit konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln, die mir bis heute hilft. Ich konnte diesen kompletten Wandel von diesem Pokermarkt mitverfolgen. Und zwar war es so, als ich damals so 2009, 2010 da angefangen habe, ernsthafter an den Wettbewerben teilzunehmen und mich international zu messen. Damals waren eben die besten Spieler, die rein intuitiv auf ihre Erfahrungswerte der letzten Jahre gesetzt haben. Einfach Leute, die schon viele Entscheidungen sehr häufig getroffen haben und dann intuitiv dadurch bessere Entscheidungen als Anfänger oder Fortgeschrittene treffen konnten. Und diese Spieler wurden dann im Laufe der Zeit abgelöst durch, ich sag mal, Spieler wie mich, die datengetrieben und mathematisch und spieltheoretisch an das Spiel gegangen sind. Mhm. Und das Ganze kann man noch weiter spinnen bis heute hin. Also ich verfolge den Markt weiterhin gerne, auch wenn ich seit 2016 nicht mehr professionell dabei bin. Aber heutzutage sind eben die besten Spieler nicht mehr die rein datengetrieben statistisch daran gehen, sondern die sich mit KI-Trainingssoftware weiterbilden. Und dieser Wandel, der dort stattgefunden hat, sind sehr viele Erfahrungswerte, die mir bis heute in meinem Beruf als Data Scientist viel Erfahrung bringen und mich gut weit gebracht haben. Und ich habe dann glücklicherweise während dieser Zeit noch den Weg gefunden zu einem weiteren Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre. Und zwar gab es da damals eben so bei mir persönlich diesen Wandel. Wenn man einmal eine Tür aufgemacht hat, ist schwer, die wieder zuzumachen. Dieses Poker hat eben zu einem komplett offenen Umgang mit monetären Mitteln und eben so ein bisschen freies Wirtschaftsdenken bei mir ausgelöst. Und in dem Moment, wo die Tür aufging, war der Lehramtjob eigentlich Geschichte in meinem Kopf. Und so bin ich dann parallel zu diesen Tätigkeiten noch zu einem Studium Betriebswirtschaftslehre hier an FH Münster gekommen und habe das Ganze dann 2017 mit einem Fokus auf IT und Statistik abgeschlossen und war dann glücklicherweise zur richtigen Zeit am richtigen Ort und bin damals über meinen Bachelorarbeit begleitenden Professor Rainer Kurzhals in das Vorgründungsentwicklerteam beim Westphalia Data Lab gerutscht. Wir waren damals, am Tag 1 waren wir 5 Entwickler. Das ist dann relativ schnell auf 15 Entwickler gewachsen und später auch noch deutlich größer. Mhm. Aber ich war da eben, hatte eben das Glück, war von Tag 1 dabei und das im Grunde ohne Programmierkenntnisse. Also was ich damals im Poker gemacht habe, war mit den Mitteln, die ich hatte, Daten aufzubereiten und das war dann basische SQL-Abfragen, Excel-Aufbereitung, Ad-Hoc-Analysen. Und das höchste der Gefühle war dann im nächsten Schritt, wir hatten damals vom Statistikmodul eben SPSS zur Verfügung gestellt bekommen. Das kennen die meisten wahrscheinlich noch von früher. Damit konnte man mehr oder weniger Ad-Hoc-Machine-Learning machen. Und dann konnte man zum Beispiel einen Datenexport nehmen und ja eine Clusteranalyse drauf fahren und um Spieler mit gewissen Eigenschaften ausfindig zu machen und Dinge in einem ähnlichen Stellenwert, sage ich mal. Mhm. Aber im Grunde bin ich ohne Programmierkenntnisse damals in dieses Entwicklerteam gerutscht und habe im kalten Wasser das Schwimmen gelernt und das hat unglaublich Spaß gemacht. Also diese Pokerwelt war schon aufregend und innovativ, aber dann zu sehen, wie in der freien Wirtschaft ein super motiviertes Startup agiert, komplett an der Innovationsfront, war dann für mich so der nächste große Schritt. Und ja, war eine absolut tolle Zeit. Viele Grüße an alle an dieser Stelle.
Ja, und werden wahrscheinlich einige zuhören, gehe ich von aus. Also auch noch von ex-WDL, jetzt ThyssenKrupp Pacemaker, darf man ja sagen, ne?
Das darf man jetzt sagen, genau. Ja, wie gesagt, viele Grüße an dieser Stelle. Und genau, für mich persönlich war das dann ein extremes Sprungbrett in diese Data Science-Szene und eben in die freie Wirtschaft, dieser Übergang von der Poker-Welt in die freie Wirtschaft. Und gleichzeitig ging aber bei mir im Privatleben die Familiengründung los. Und da ist dann doch der Startup-Rahmen nicht unbedingt die geeignete, sind das nicht unbedingt die geeigneten Rahmenbedingungen. Entsprechend habe ich mich dann nach internen Data Science Entwicklungsstellen umgeschaut und hatte dann im ersten Zuge die romantische Vorstellung, den größten Arbeitgeber bei mir in der Heimat mit meinen Fähigkeiten zu unterstützen und bin dann aber, als aus Familiensicht klar war, dass wir unsere Kinder in Münster aufwachsen sehen wollen, nach Münster gegangen. Und damals war dann auch wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort eine wunderbare Stelle bei HGouch ausgeschrieben mit dem Titel Aufbau eines firmengruppeninternen Data Labs, und es war im Grunde eine Data Science Stelle, die ich dann, auf die ich mich beworben habe und die ich dann antreten durfte. Und ja, so bin ich zu HGouch gekommen und habe dann erstmal ja relativ auf mich gestellt, aber in Kombination einer Unternehmensstrategie und auch in Kombination mit den Schnittstellen in der IT-Abteilung, die ich direkt zur Verfügung gestellt bekommen habe. Sprich, wir hatten zu der Zeit schon einen BI-Entwickler und wir sind eine relativ große IT, mittlerweile gewachsen auf angebliche 50 Mann und Frau. Und auch wenn wir wahrscheinlich noch nie alle auf einem Haufen gesehen haben, aber angeblich sind wir 50 Leute bei uns in der IT. Also sind wir tatsächlich. Genau, und mit allen Schnittstellen, die dann notwendig sind innerhalb der IT-Abteilung, auf unsere Datenbank zu unseren Datenbankexperten, IT-Entwicklern, Security etc. Genau, habe ich dann damals erstmal so die IT-Infrastruktur für Data Science aufgebaut, zum Entwickeln, zum Deployen und dann erste Projekte umgesetzt. Und ja, so bin ich zu Gouchgekommen.
Du bist so zu Gouchgekommen, dein Titel ist Senior Data Scientist, so kann man sagen. Und bei dir ist der Titel Head of Data Office oder Team Lead Data Office, ne? Deswegen, genau. Das musst du gleich nochmal beschreiben. Und bei dir, das darf man sagen, ist eine viel längere Historie auch bei GouchDas kannst du gleich nochmal ausführen. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht zu viel nachzuhaken Richtung Poker, weil ich da auch Anknüpfungspunkte habe. Deswegen lassen wir das, glaube ich, erstmal. Aber es ist zumindest mal, so wie du es beschrieben hast, diese Mischung, die dir geholfen hat. Das kann man so sagen, als hast du ja gerade beschrieben, Psychologie, Mathematik, Statistik, dann so dieses... Letztlich, es geht um Erwartungswerte, es geht darum, Entscheidungen zu beurteilen, nicht nur vom Ergebnis her, sondern zu schauen, war sie eigentlich rückblickend schon richtig? Das kannst du ja mitunter bestimmen. Und dann diese Frage Richtung, nutze ich Information komplett aus, Exploitation, oder habe ich so eine Art defensive Strategie vielleicht? Du hast eben gesagt, spieltheoretisch optimal. Also das sind so diese Themen, die man dort bis heute immer weiter treibt. Das hast du miterlebt. Das hast du dann rübergebracht in das Thema Data Science.
Ganz genau. Vielleicht ganz kurze Ergänzung. Die meisten haben unter Poker ein gewisses Bild im Auge. Und es ist eben kurzfristig natürlich ein absolutes Glücksspiel, aber mittel- bis langfristig setzt sich eben diese Geschicklichkeitskomponente komplett durch. Und da ist dann eben ein Data Science-Ansatz, ein Ansatz, der einem hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Genau.
Ja, und vielleicht noch eine Sache hinzuzufügen, das hast du gar nicht betont. Wir reden ja hier über online in erster Linie. Das heißt, dort auch eine klare Affinität Richtung Computer, IT, Software.
Genau, das muss man vielleicht noch mal ganz kurz ausführen. Also es ist komplett digitalisierte Version, wie ich es betrieben habe. Also mein Fokus war damals auf Online mit bis High-Stakes-Cash-Games. Und das sind eben Fälle, wo eben auch Daten anfallen, die man aufbereiten kann und dann eben Analyse darauf betreiben kann, wie das eigene Spiel funktioniert und wie das Spiel insgesamt funktioniert. Mhm. Genau, sehr, sehr digitalisiert. Natürlich auch, also ich habe damals, das kann ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, den Abschluss meiner Karriere damit gefunden, mit dem Traum der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Las Vegas. Das sind dann auch manchmal diese echten, man hat auch mal Karten in der Hand, aber größtenteils, wie du schon gesagt hast, ist das in meinem Fall eine sehr digitalisierte Version des Pokers gewesen, ja.
Okay, verstanden. Und bei dir will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber das kannst du viel besser füllen. Wenn du einmal erzählst, was hast du eigentlich gemacht, bevor du das machst, was du jetzt machst?
Ja, vielen Dank erstmal für die kurzen einleitenden Worte. Ja, ich bin ja recht früh zu Hagouch gekommen. Genau.
2010 war das, ne?
2010 war das, genau. Aber davor hat sich war der Weg nicht ganz so klar. Ich habe erstmal während der Schulzeit ein Girls Day gemacht in der IT des LWLs. Mhm. Und habe erst
auch hier in der Region.
Genau, ja. Sitzt auch hier in Münster. Genau, dann habe ich erstmal festgestellt, dass ich den Bereich IT grundsätzlich erstmal doch spannend finde. Weil in diesem Girls Day schnuppert man ja in einen eher männerdominierten Bereich rein.
Ja.
Genau, und das, ja, habe dann festgestellt, dass ich den Bereich sehr spannend finde und danach dann im Schülerpraktikum die Zeit genutzt, um zu schauen, ist in der Bereich auch wirklich was für mich und meine Zukunft.
Ja, ich finde es so schön, dass du das betonst, einfach diese Sinnhaftigkeit, auch dieses Girls Day, dass das so einen Unterschied gemacht hat, dieser eine Tag, ne? Das muss man eigentlich schon wirklich, wie du es machst, betonen.
Absolut, absolut. Das war eine richtig feine Sache und hat bei mir einfach auch einen Grundstein gelegt in die Richtung IT, den Weg einzuschlagen. Genau. Ja, und auch dann eben das Schülerpraktikum war auch dann wieder so ein Meilenstein, der dann das nochmal bestätigt hat. Ich habe das Schülerpraktikum gemacht bei der IT der GRD, also man, beziehungsweise man muss ja sagen ehemals GRD, die haben zusammen ja mit Fiducia hin zu Atruvia fusioniert, sitzen auch hier in Münster. Vielleicht ja für alle, die es nicht gerade wissen, das ist das Rechenzentrum der Volks- und Raiffeisenbanken. Und genau dort habe ich auch einen ganz guten Einblick davon bekommen, was so deren Prozesse sind, wie die arbeiten, wie innovativ das ist und vor allem auch wachstumsorientiert und zukunftsorientiert. Ja, und fand das eben aufgrund der Vielfältigkeit so spannend, dass ich gesagt habe, ich sehe mich da in der Zukunft. Zu dem Zeitpunkt war mir aber nicht klar, was machst du jetzt daraus? Soll das jetzt ein Studium werden oder soll das eine Ausbildung werden? Genau, aber die Entscheidung habe ich eigentlich erstmal so ein bisschen beiseite gestellt und habe gesagt, das überlege ich mir später mal. Jetzt konzentriere ich mich erstmal nochmal erst aufs Abi. Genau, und dann, ja.
Das war ein Schülerpraktikum von wenigen Wochen im Endeffekt.
Genau, also, ja, wenigen Wochen, zwei Wochen. Also auch da kann man dann nicht wirklich sagen, ist das was für die Zukunft tatsächlich. Ja. Aber das hat doch schon ganz guten Einblick gegeben. Und eigentlich war mir doch da klar, dass ich das doch irgendwie in die Richtung einschlagen möchte. Genau, und dann ja, war dann der Fall, dass man ja während der Schulzeit, oder zumindest bei mir war das so, während der Schulzeit auch ein bisschen Geld haben möchte. Und so kam es, dass ich über eine Freundin auf Hagouch aufmerksam geworden bin und dort im Lager angefangen habe zu arbeiten. Und wie du gerade sagtest, ja, das war 2010 war das schon, also schon lange her. Aber so habe ich mir dann ein bisschen Geld dazu verdient. Ja. Dann ging es so Richtung Abitur dann weiter. Ich musste mich dann irgendwann entscheiden, was soll es denn jetzt werden? Und habe dann tatsächlich Gespräche mit meiner Oma geführt. Meine Oma hat schon relativ früh dann Fragen gestellt, ja, wo siehst du dich denn und was möchtest du jetzt genau machen? Und ja, haben dann auch die Vor- und Nachteile eben von Ausbildung und Studium besprochen und den Inhalten. Und man muss vielleicht dazu sagen, meine Oma, die ist sehr technikaffin gewesen, hat sich früh schon einen eigenen Computer gekauft, hat sich zu Computerkursen angemeldet. Und ja, hatten da irgendwie eine ganz gute Verbindung, dann darüber zu sprechen und eben auch generell so über Berufung oder Beruf und Berufung zu sprechen. Und so kam es dann, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte ein Studium machen in Wirtschaftsinformatik. Ja, gesagt, getan, habe ich dann getan an der WWU hier in Münster, das Studium. Und
die sich auch umbenannt haben, ne?
Ja,
also alle
stimmt,
benennen sich irgendwie
stimmt,
um. Alle benennen sich um. Universität Münster einfach nur.
Genau, ja, ja, stimmt. Universität Münster ist es ja,
ja
jetzt.
Ja, aber ehemals WWU.
Ehemals WWU.
Ja.
Genau. Zu der Zeit bin ich dann aber weiter im Lager auch geblieben, habe weiter mein Geld dazu verdient und der ehemalige Lagerleiter, der ist immer mal wieder auf mich zugekommen, auch schon zu Schulzeiten, später dann jetzt zu Studienzeiten, hat gefragt, ja, was willst du denn machen oder was machst du gerade? Und dann habe ich ihm erzählt, ja, ich studiere jetzt Wirtschaftsinformatik, und dann haben wir uns viel darüber ausgetauscht, denn er hatte auch in einem Track eben auch Wirtschaftsinformatik und hat sich sehr interessiert, und er hat gesagt, wenn es mal irgendwann so weit ist, dass die Bachelorarbeit ansteht, melde dich rechtzeitig, dann gucke ich, dass du irgendwie einen anderen Bereich schnuppern kannst, dass das dann auch eine passende Arbeit werden kann. Mhm. Ja, gesagt, getan, habe ich dann ein paar Jahre später getan. Es war so ungefähr ein Jahr vor Abschluss der Bachelorarbeit. Mhm. Und er hat mich dann vermittelt in den E-Commerce-Bereich.
Ja.
Und da durfte ich dann reinschnuppern, habe dort auch verstanden, wie wichtig Daten eigentlich für das Unternehmen sind, was man daraus machen kann, an welchen Stellen und welchen Prozessen Daten anfallen, wie die verarbeitet werden, genutzt werden können. Mhm. Und durfte auch ein ganz spannendes Projekt mit begleiten und da Theorie- und Praxisbezug herstellen, weil ich weiterhin noch in der Uni war und auch Seminararbeiten hatte. Und da die gute Verbindung herstellen konnte eben zu diesem Projekt. Und da ging es eben in dem Projekt darum, strategische Potenziale von analytischen Informationssystemen auszuarbeiten.
Okay, das musst du ein bisschen erklären. Also dann war das natürlich eine größere Arbeit für dich, Bachelorarbeit, ne?
Das war tatsächlich noch die Seminararbeit.
Das war noch die Seminararbeit.
Das war noch die Seminararbeit. Das war noch sozusagen die Vorstufe, um zu finden, ist im E-Commerce-Bereich, ist das der passende Bereich, und erstmal zu verstehen, wie arbeiten die, wo geht das hin? Tatsächlich ist die Arbeit gar nicht ganz im E-Commerce-Bereich verankert gewesen, sondern schon in Richtung IT, weil in der IT eben jetzt neue Strukturen aufgesetzt werden sollten. Und das war sozusagen der Grundstein so ein bisschen dafür. Mhm. Genau. Okay. Genau. Da ging es eben dann darum zu überlegen, welche Datenstrategie wählt man, wo sieht man sich in Zukunft, wie möchte man Daten auswerten, woher kommen denn die Daten, sind die Daten in einer passenden Qualität vorliegend oder müssen sie eben noch transformiert werden, damit sie auch Mehrwerte generieren. Genau.
Und du warst ja noch gar nicht da.
Zu der Zeit bin ich noch gar nicht bei HiBiotics gewesen.
So 3-4 Jahre später war das, ne? Wenn ich jetzt gerade richtig rechne.
Ja, so 2 Jahre später.
2 Jahre später, ne? Wir reden ja von 2016.
Genau.
Jetzt.
Ja, 17 war das.
Ja, okay. Ich war Februar 2019, wenn ich dazu
bestimmt. Okay.
Genau. Mhm. Das war so im Juni 2017. Mhm. Genau. Ja, und dann, nach dieser Arbeit oder parallel dazu haben wir dann schon geguckt, worin kann denn meine Bachelorarbeit begründet sein, und haben dann festgelegt, ja, wir beschäftigen uns mit der Optimierung der Conversion Rate und die Conversion Rate als Zustandswandler von, ja, man kann sagen, typisches Beispiel ist, einen nicht kaufenden Kunden zu einem kaufenden Kunden zu bewegen, und dass man das eben optimiert, dass man da verschiedene Maßnahmen durchführt und guckt, anhand welcher Kriterien kann ich jetzt messen, dass der Zustand sich verbessert oder verschlechtert hat. Mhm. Darum ging es dann in der Bachelorarbeit. Mhm. Genau. Ja, und das war eigentlich auch ganz erfolgreich. Und im Anschluss dann von meiner Bachelorarbeit wurde mir dann die Teamleitungsstelle von dem Backoffice des Onlineshops angeboten. Mhm. Die habe ich dann auch angenommen und gemacht. Und parallel dazu den IT-Management-Master an der FOM hier in Münster.
Mhm. Ja, und warum nicht an der, jetzt nennt man sie Universität Münster Professional School, weil die war nämlich auch gerade Podcast. Die machen ja auch IT-Management erfolgreich als berufsbegleitenden Masterstudiengang.
Habe ich tatsächlich auch gehört.
Okay.
Und war
Fragen
tatsächlich,
muss ich stellen, weil die waren ja gerade erst da.
Ja, kann ich verstehen. Habe ich tatsächlich auch kurzzeitig überlegt. Hat so 2-3 Gründe. Unter anderem einmal der Grund, dass ich durch die Teamleitungsstelle aufgefordert war, 40 Stunden zu arbeiten, sprich einen Vollzeitjob zu haben. Und da kann man dann nicht das Studium unterbrechen. Das war nämlich an der Uni Münster so der Fall, dass das Studium aufgebaut war in Blöcken.
Ach,
und
so,
nicht
okay.
eben parallel.
Also
und
an der
von den Rahmenbedingungen
passte
genau.
das nicht in dem Moment. Okay.
Genau, in der FOM war das dann eben so, dass man am Freitag und samstags und irgendwie an einem Abend unter der Woche das machen konnte. Mhm. Und so, dass eben Beruf und Praxis dann, also Theorie und Praxis gut verbinden konnte.
Okay, aber die FOM kennt man ja auch, ne? Das ist also
genau.
mindestens genauso gut wahrscheinlich, ja.
Einfach anders, würde ich sagen. Beide haben sicherlich ihre Vorteile, aber ich habe vor allem auch den Vorteil an der FOM gesehen, dass eben die Nachteile, die ich bei der WWU, ich muss jetzt
Universität Münster Professional School heißen sie jetzt, genau.
Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen. Alle
benennen sich um, ja. Wir wissen, wovon wir reden.
Genau. Genau, da war das ja der Fall, dass man sehr theorielastig gelehrt hat und man hatte manchmal das Gefühl oder sich die Frage gestellt, ist das denn jetzt auch in der Praxis so gelebt? Brauche ich das später?
Ach so.
Und
für dich war das sehr wichtig, dass es diesen Praxisbezug auch im Studium dann.
Genau, ja. Also ich lerne viel lieber, wenn ich sehe, den Mehrwert sehe. Und das fand ich an der FOM sehr schön, weil man diesen Praxistransfer immer hatte. Das wurde sehr forciert in dem Studiengang, so wie er aufgebaut ist von der Struktur her. Denn auch jedes Semester war mindestens ein Modul so angelegt, dass es eben Inhalte in der Theorie gelehrt hat. Aber parallel dazu sollte man sich ein Thema in dem Bereich aussuchen und ausarbeiten. Mhm. Und dann immer mit der Firma, in der man eben beschäftigt ist, auf die eben projizierend.
Okay, was dann eben Herr Gautsch.
Genau. Genau. Ja, und so konnte ich dann viele Seminararbeiten ausarbeiten, was ich sehr spannend fand, weil ich mich immer wieder neu in neue Themenarbeiten reinarbeiten konnte. Ja, waren immer auch datengetriebene Themen, wie zum Beispiel Big Data im Großhandel oder aber auch eine Warenkorbanalyse habe ich durchgeführt. Das ist ja quasi die Untersuchung von häufigen Kombinationen in einem Warenkorb. Das ist ja das, womit Amazon auch groß geworden ist mit dem Vorschlagssystem. Kunden, die dies gekauft haben, kauften auch.
Ja.
Genau, sowas habe ich noch untersucht und letztlich dann in meiner Masterarbeit, die ich geschrieben habe, über die Anwendbarkeit von cloudbasierten Machine Learning Services im Großhandelsunternehmen.
Okay. Genau. Und da seid ihr dann auch zusammengekommen in der Zeit?
Nicht ganz dann. Also wir haben schon erste Connections gehabt tatsächlich, weil während des Studiums gab es dann auch Veranstaltungen im Data Science Bereich. Mein Professor, der die Masterarbeit betreut hat, Professor Dr. Buchkrämer, der hat damals einen Kongress auch organisiert. Und da hatte ich dann Tobi auch, also ich wusste, dass Tobi schon angefangen hatte. Und wir haben uns dann irgendwie auch kennengelernt, weil mein Büro recht nah beieinander saß. Und ich habe ihn gefragt, ob er Interesse hätte, mit mir dahin zu gehen. Und ja, so waren wir dann.
Das war tatsächlich in den ersten 2-3 Wochen, in denen ich bei Gautsch war, war das eine relativ spontane Sache, sind wir nach Düsseldorf gefahren und haben uns dort den ganzen Tag von der FOM Data Science bezogene Vorträge angehört, ja. Genau, das war so der erste Moment, ja.
Ja.
Und seitdem zusammenarbeiten, das ist genau das, was du jetzt schon erzählen kannst?
Ja, da habe ich noch weiterhin noch in einer anderen Abteilung gearbeitet, aber da haben wir schon so uns connected.
Kennengelernt.
Und genau, dann habe ich aber gesagt, eben auch durch meinen Professor oder auch die ganzen Arbeiten, die ich geschrieben habe, war mir eigentlich klar, ich möchte auf jeden Fall in dem Bereich weiterarbeiten. Man lernt einfach immer was Neues dazu. Das ist so spannend, es hat was mit Daten zu tun, was sowieso immer direkt oben bei mir draufsteht. Genau, und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne in dem Bereich und das wurde dann auch möglich gemacht und dann, ja, war ich dann die zweite Kraft dann. Genau.
Okay, und eben mit dem Titel gibt es auch noch eine gewisse Unsicherheit, weil es jetzt gerade im Aufbau ist. Also Data Office ist ganz neu bei euch und dein Titel ist oder wird sein Team Lead Data Office. Ne?
Genau, also das ist im Prinzip jetzt gerade ganz frisch, dass wir das Data Office gegründet haben. Genau. Ja, ich übernehme jetzt die Teamleitung. Da haben wir uns jetzt so strukturiert, weil wir vorher von der Entwicklung her ein bisschen anders gearbeitet haben. Wir haben vorher hauptsächlich sehr projektnah gearbeitet. Wir hatten jeder aus unserem Kontext heraus eigene Projekte, weil ich ja quasi aus dem Lager kam und die Lagerprozesse sehr gut kannte, machte das eben Sinn, dass ich auch in den Projekten oder in den Bereich meine Projekte suche.
Ja.
Und bei Tobi hatte das auch aus seinem Background Sinn ergeben, dass er eben mit Vertriebsthemen gestartet ist. Und so ergänzen wir uns eigentlich ganz gut, weil das zeichnet ja auch ein Großhandel letztlich eigentlich ganz plakativ gesagt eben auch aus.
Ja.
Vertrieb und Logistik.
Vielleicht erzählst du erstmal noch ein bisschen mehr zu Herr Gautsch, weil zu den Datenthemen kommen wir gleich. Bevor du das machst, habe ich nur eine Nachfrage noch zum Verständnis. Lager bedeutet, du hast dich ja damals schon für IT-Themen interessiert, aber das hatte damit nichts zu tun. Also Lager ist wirklich Sachen von A nach B bringen im Lager, ne? So wirklich anpacken. Das war so die dann Studentenjob.
Ja.
Ne, so muss man sich das einfach nochmal so bildlich vorstellen. Das war wirklich, okay, du warst im Lager, du hast also wirklich ein Verständnis dafür, was passiert da, weil das hast du selber gemacht.
Genau, ja. Ja, das hast du eigentlich ganz gut beschrieben. Also wirklich, man nimmt quasi, man hat einen seinen Wagen, man hat entweder seinen, ganz am Anfang muss ich sagen, papierbasierte Kommissionierung, das habe ich noch kennenlernen dürfen. Mhm. Das hat sich dann aber auch ganz schnell geändert in MDE-basierte Kommissionierung, sprich man lief dann da mit so einem kleinen Handroboter, mit so einem kleinen Handcomputer rum. Mhm. Und lief dann los, hat seine Sachen eingepackt und nachdem sie dann verpackt war, verschickt. Mhm. Und so.
Aber nicht jetzt mit irgendwie Sachen rumgefahren, noch im Lager oder so, das nicht?
Hauptsächlich nicht.
Okay, ja. Genau. Um es mal Bild haben, mal ganz kurz sich vorzustellen. So, und jetzt Haargautsch. Was genau steckt dahinter?
Ja.
Diesem Großunternehmen.
Ja, das ist wirklich tatsächlich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Im Ursprung ist die Haargautsch Firmengruppe ein Großhandelsunternehmen, kann man sagen. Und für alle die jetzt nicht damit vertraut sind, ein Großhandel zeichnet sich dadurch aus, dass sie Ware in sehr großen Mengen an B2B-Kunden vertreibt, also Business-to-Business-Kunden. Mhm. Und eben nicht an Endverbraucher und dadurch dann das ausnutzt, dass man sehr große Liefermengen auch bewirken kann, dadurch, dass man ein sehr großes Vertriebsnetz aufbaut zu verschiedensten Lieferanten hin und eben auch viele Kunden erreichen kann und somit dann ein Bindeglied ist zwischen Produzent und Einzelhändler.
Mhm. Okay.
Genau, Einzelhändler können typische Kunden sein, aber eben auch andere Unternehmen sowie Hersteller. Genau.
Auch andere Handelsunternehmen können das sein, oder?
Genau. Und das ist so das, was eigentlich so ein Großhandelsunternehmen ausmacht.
Und konkret, um welche Produkte geht es hier? Was wird vertrieben?
Ja, also wir haben verschiedene Geschäftsbereiche. Zu den zwei größten Geschäftsbereichen im Kontext des Großhandels zählen einmal Elektro und der andere Bereich ist Haus und Garten.
Okay.
Um das ein bisschen greifbarer zu machen, zu den Elektrobereich zählt Elektronik, Elektromaterial, auch Schaltanlagen. Da haben wir auch die Marke Assistec, die da vertreten ist. Oder im Netzwerkbereich haben wir die Marke Spleistec vertreten.
Mhm. Kenne ich jetzt nicht, aber vielleicht einige da draußen.
Vielleicht jemand draußen, ja, genau. Ansonsten zählt noch der Leuchtenbereich dazu oder aber Großgeräte. Zählt auch in so einem Bereich Elektro.
Großgeräte sind
Waschmaschinen, Trockner, was man
Kühlschränke, sowas.
Genau. Mhm,
okay.
Genau, Kleingeräte gibt es auch noch, die gehören auch noch mit dazu.
Okay.
Um es vielleicht einmal ganz plakativ zu sagen, ich komme aus einer Handwerkerfamilie und wen beliefert Haargautsch größtenteils? Den Handwerker und ganz genau genommen den Elektriker. Und der Elektriker hat eben das Bedürfnis, eine große Produktpalette an verschiedenen Sachen abzufragen. Zum Beispiel, was ist hier in diesem Raum verbaut? Steckdosen, Schalter, Leuchtmittel etc. Und das möchte er einfach nicht bei jedem einzelnen Produzenten anfragen vom Preis her, sondern er möchte eine Vertriebsplattform haben, einen Großhändler, einen Ansprechpartner. Und das ist dann in diesem Fall oder in unserem Fall Haargautsch. Mhm. Und um das einmal so plakativ greifbar zu benennen, ja.
Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, groß. Handelsunternehmen, kannst du da was erzählen zu den einfach Umfangzahlen?
Mhm, ja, gerne. Also es sind mittlerweile 1600 Mitarbeiter, die Gruppe beschäftigt. Mhm. Und erwirtschaften dabei 700 Millionen Euro Umsatz und ist dabei sehr dezentral aufgebaut, also hat eine große Firmenstruktur. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ist im Ursprung ein Großhandelsunternehmen. Das ist es nämlich gar nicht mehr, weil die Gruppe ist mittlerweile sehr, sehr vielfältig aufgebaut.
Okay.
Mhm. Und dazu gehört jetzt auch zum Beispiel die eigene Produktion. Insbesondere im Haus- und Gartenbereich ist das sehr groß, denn zu dem Haus- und Gartenbereich, da zählt neben Haus- und Haushaltswaren auch Garten Möbel und Gartengeräte sowie Gartenaccessoires dazu. Mhm. Daneben gibt es auch noch Eisenwaren und Werkzeuge, aber eben insbesondere bei Gartenmöbel, Gartengeräte und Gartenaccessoires gibt es eben auch eine Marke, für die Gautsch eben auch Produzent ist.
Ah ja, okay.
Genau, das ist mir auch ganz spannend.
Das ist nicht in Münster dann, sondern wenn du sagst, dezentral.
Genau, ja, genau.
Sehr verteilt.
Mhm. Genau. Mhm. Mit dezentral meine ich vor allem auch, dass es verschiedene Standorte dann gibt, an denen Abholstandorte sind oder eben Zentrallager, sowie Hubs, an denen Umschlagsorte eben auch noch vertreten sind. Genau. Ansonsten gibt es auch noch die zentralen Dienste, an denen sind auch Tobi und ich beide beschäftigt. Da gehören jegliche Services zu, die eben allen anderen Firmen zur Verfügung gestellt werden.
Den Kunden?
Nein, der Firmengruppe. Ah, ja, okay. Genau, der Firmengruppe. Also Beispiel wäre jetzt sowas wie die Buchhaltung, die das Controlling, die das Rechnungswesen, die Revision. Aber auch die IT, insbesondere auch die IT, in der wir ja auch verortet sind. Wir haben auch eine große IT mit, 50 haben wir ja schon gehört.
Und durch wahrscheinlich auch Corona sehr mittlerweile Homeoffice.
Ja.
Korrekt, ja.
Ja.
Geprägt.
Also wir haben ein sehr hybrides Modell, um das mal einmal zu benennen. Sehr konkret, wir sind 2 Tage die Woche vor Ort, 3 Tage die Woche im Homeoffice. Da gibt es dann natürlich auch immer noch mal individuelle Abweichungen. Aber so kann man grob sich vorstellen, wie viele Leute immer aktiv so im Büro sind.
Ja,
genau.
Dann muss man sich halt auch absprechen, was ja auch funktioniert, wenn man bestimmte Menschen dann wirklich mal sehen möchte.
Korrekt, ja.
Klar. Okay, verstehe ich. Und zentrale Dienste bringt das ja zum Ausdruck. Also du hast hier dann so eine Art auch internen Dienstleister. Berater mitunter,
genau.
Wie man das in Frame möchte, aber so stellt man sich das dann vor, dass ihr je nachdem, wen ihr jetzt dann als Ansprechpartner habt, helfen müsst, dann auch eine Beratungsleistung mitbringt. Ne? Oder Center of Excellence ist auch gerade so ein Begriff, den man immer wieder in diese Richtung hört, vielleicht für Daten, Data Science, das kannst du dir gleich nochmal weiter ausführen. Okay, soweit verstanden. Ich habe natürlich noch viele Nachfragen, aber es ergibt sich dann gleich wahrscheinlich nochmal rund um das Unternehmen, beziehungsweise Gruppe müssen wir sagen, ne? Weil das hast du gerade ja nochmal betont, was da alles hintersteht. Eine Nachfrage nur direkt Richtung Mitarbeitende, 1600 sagtest du. Wie viele davon in Münster oder hier so in der Region? Ganz grob ist das so?
Ich glaube, in den zentralen Diensten sind wir knapp 200, 250.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
So, Pi mal Daumen. So.
Okay. Aber tatsächlich, Münster ist auch ein bisschen schwieriger, weil hier sitzen nicht nur die zentralen Dienste, sondern auch das Zentrallager ist hier verortet, direkt eben ortssässig auch eben mit den zentralen Diensten an dem Standort in den Loddenheiden.
Ja.
Und zusätzlich in den Loddenheiden ist noch eine zweite Geschäftsstelle, die auch noch dort verortet ist. Und nahe bei in Albachten ist auch noch mal ein Zentrallager, auch noch zusätzlich, von daher.
Okay, da kann man sich nicht ganz so abschätzen.
Ja, ja, unser größter Vertriebsstandort ist eben auch hier in Münster. Assistex ist auch hier in Münster.
Genau.
Also Hauptstandort kann man sagen ist Münster, aber eben sehr dezentral. Von Produktion bis eben andere Teile der Gruppe, die da verteilt sind. Okay, jetzt müssen wir zum Thema Daten natürlich kommen, weil das ist, wir sind im Daten-Business-Podcast, das interessiert uns hier alle eben am allermeisten und habt ja eine Menge zu erzählen. Vielleicht nochmal zum Nukleus, das kannst du ja dann erzählen. Tobias, was war so der Start, was war so die, es gab ja eine Idee, sonst hätte es ja die Stellenausschreibung auch nicht gegeben.
Da gehe ich gerne, sehr gerne drauf ein, und zwar würde ich das so als 4-stufigen Prozess bezeichnen, wie unser Data Office entstanden ist. Und den ersten Schritt hat Lisa vorhin ganz gut schon beschrieben, also es von der Geschäftsleitung aus, ich sag mal, in diesem Big Data Hype, unter dem das damals lief, unter diesem Begriff, es gab große Datenmengen, wer große Datenmengen hatte, dem wurde gesagt, ihr habt Öl, ihr müsst da was draus machen, und so ist es in diesem Hype, glaube ich, entstanden. Es passt auf jeden Fall so in das Zeitalter, es war so 2016, 2017, und mit Lisas Seminararbeit wurde dann eben erstmal eine wissenschaftliche Arbeit erstellt, auf Basis derer dann der nächste Schritt, und zwar die Implementierung einer BI-Landschaft, einer Business Intelligence-Landschaft, wurde dann damit eingeläutet, und da hat dann mein damaliger Kollege, der mich auch eingearbeitet hat, viele Grüße auch an der Stelle an André, der hat eben die BI-Landschaft aufgebaut. Das kann man sich so vorstellen, dass wir haben sehr viele heterogene Datenquellen, Warenwirtschaftssystem, Lagerführungssystem, Kundenstammdaten, viele verschiedene Datenquellen. Und diese Datenquellen wurden erstmal in einer Datenbank gesammelt, die dann die Basis für unsere BI-Landschaft gewesen ist und bis heute so funktioniert. Und darauf wurden dann eben BI-Berichte aufgesetzt. Und diese Berichte sind, kann man sich vorstellen, sind größtenteils deskriptive Analysen, die dann erstmal dafür gesorgt haben, dass das, was vorher in der Unternehmenskultur mit Daten gemacht wurde, und zwar Ad-Hoc-Analysen mit Abfragen aus dem System, Abfragen aus dem System, dann mal einmalig was erstellt. Das kann man sich vorstellen, wie in den 2010er Jahren die meisten Unternehmen eben agiert haben. Und das wurde eben alles auch aus Security-Sicht abgelöst, dass es eben keine Data Leaks mehr geben kann, und wurde abgelöst eben durch diese komplette BI-Landschaft mit ja schon fortgeschrittenen deskriptiven Analysen, die dann in verschiedenen Fachabteilungen schon mal geholfen haben, alle Informationen gesammelt an einer Stelle zu haben. Und genau, und das hat so 1,5-2 Jahre gedauert, und dann war eben der nächste Schritt in diesem ganzen Datenwertschöpfungsstrategie war dann, eine Data Science-Stelle auszuschreiben. Und da kam ich dann ins Spiel. Da war eben dann die Rede von dem Aufbau eines Data Labs damals noch. Wurde es damals noch so benannt. Heute nennen wir es Data Office. Genau, und es war im Grunde eine Data Science-Stelle, wo ich dann angefangen habe, genau dort anzusetzen, wo mein Kollege als BI-Entwickler aufhört. Und zwar, wenn Analysen nicht mehr nur durch reine SQL-Abfragen, Datenaufbereitung deskriptiv dargestellt werden müssen, sondern ist vielleicht, oder wäre es schön, mal einen bestimmten Wert zu kennen, den müssten wir aber jetzt irgendwie modellieren. Ja, wie macht man das denn? Ja, da bräuchte man jetzt fortgeschrittene statistische Verfahren, Machine Learning. Und da kam dann eben diese Data Science-Stelle ins Spiel, die ich dann besetzt habe. Und ja, wir sind dann strategisch vorgegangen. Wir haben erstmal alle Projekte, die vorstellbar sind, haben wir erstmal aufgelistet und dann in einem Koordinatensystem nach Kosten-Nutzen bewertet, sprich am Entwicklungsaufwand auf die Y-Achse und den Mehrwert, den dieses Projekt liefern soll, auf die X-Achse, und das Ganze dann eben einmal eingetragen, alle Projekte rein. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, der große Hebel, den wir haben, ist in diesem Moment Vertriebsprojekte. Ja. Also man kann sich als großer Händler vorstellen, Kernprozesse sind Vertrieb und Logistik, wenn man es auf der ganz obersten Ebene benennen möchte. Mhm. Und da waren eben dann in erster Linie Vertriebsprojekte sehr, sehr relevant. Auch dadurch, dass der Entwicklungsaufwand durch meine Erfahrungen, die ich vorher gesammelt hatte, das waren auch vieles Vertriebsprojekte, eben auch überschaubar ist und ich schon wusste, mit was für Verfahren ich welche Probleme lösen kann. Und so sind wir dann erstmal in die Richtung gestartet, und so ist es auch bis heute ein bisschen traditionell geblieben. Mhm. Einfach dadurch, dass ich dann auch die Fachabteilungsschnittstellen habe und viele Projekte aufeinander aufbauen, ist es so ein bisschen traditionell so geblieben, dass ich die Vertriebsprojekte betreue und Lisa eben mit ihrer Logistikerfahrung eher tendenziell eher die Logistikprojekte betreut. Genau, und so sind wir eine ganze Zeit lang gefahren, eigentlich im Grunde bis vor ein paar Wochen.
Ja.
Und zwar haben wir ganzheitliche Projektentwicklungen nach CRISP-DM gemacht, Cross-Industry Standard Process for Data Mining, und sind einfach in jedes Projekt so rangegangen, dass wir anfangen mit einer Business Understanding Phase, in dem Geschäftsziele und Data Science Ziele und Fragen und alles geklärt werden. Und dann gehen wir rüber und machen erstmal eine explorative Datenanalyse, Datenquellen, Erkundung etc., gehen die Data Preparations, Modeling in die Evaluation und ins Deployment und machen das gerne auch mal in mehreren Zyklen. Und so arbeiten wir, oder haben wir gearbeitet als ganzheitliche Projektentwicklung bis heute hin. Ja, und das Ganze, ich nenne es immer gerne Hands-on Data Science. Also wir haben versucht, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern das zu tun, was wir mit unseren Fähigkeiten können und mit den Daten, die wir haben.
Ja.
Und so haben wir dann Rohdatentransformation zu Geschäftswissen an verschiedensten Stellen durchgeführt und erste Projekte live bekommen, und ja, so hat sich das dann so ein bisschen bis heute hingezogen. Und ja, dann kann man sich vorstellen, im letzten Jahr durch den Gen-AI-Hype ist dann so die nächste Stufe in unserer Datenwertschöpfungsstrategie entstanden. Einfach dadurch, dass plötzlich bei allen das Thema KI sehr, sehr präsent war, kam natürlich auch auf einmal aus ganz vielen Fachabteilungen Anfragen, und auch die Geschäftsleitung hatte ein großes Interesse daran, dass wir auf diesem Boot auf jeden Fall mitfahren und alles präsent haben. Und gleichzeitig hatten wir noch Data Science Dienstleister, die Teilaufgaben bei uns übernommen haben. Wir hatten PraktikantInnen, die bei uns bis zu 3 Monate Praktikum gemacht haben, Auszubildende, die in unserem Bereich reinschnuppern. Und so ist dann von uns intern der Wunsch nach Struktur entstanden. Und wir wollten uns etwas anders aufstellen, dass wir eben ein offizielles Data Office als Teameinheit. Da vielleicht noch so kurzer Exkurs, also unsere IT hat eben verschiedene Teams. Da gibt es Security-Team, Administration, klassischen Support, verschiedene IT-Entwicklungsteams, die an der Warenwirtschaft oder an Lagerführungssystemen oder ähnlichem arbeiten. Dann das Team EDI. So ist dann jetzt auch offiziell das Team Data Office innerhalb unserer IT strukturiert worden und das eben von dem Wunsch von uns aus heraus, also so ein bisschen bottom-up. Waren wir länger im Gespräch mit der Geschäftsführung, die haben sich verschiedene Ideen von uns angehört und dann sind wir jetzt zu der Struktur gekommen, die wir uns gewünscht haben. Mhm. Und das auch ganz, ganz frisch. Also ich glaube, das ganz offizielle Statement kam diese Woche, dass Lisa die Teamleitung übernimmt und wir auch weiter Verstärkung suchen. Und genau, wir haben auch ganz aktiv, ganz aktuell eine Data Science Stelle bei uns ausgeschrieben im Karriereportal und freuen uns auf Zuwachs.
Ja, also hands-on Data Science, das meint vor allem auch nicht Spielerei, ne, weil du kannst natürlich irgendwie so im Sinne von Jupyter Notebooks alles Mögliche machen und also beforschen, aber von Tag 1 war klar, der Hebel wird gesucht und da bist du schnell im Vertrieb, weil du kannst Umsätze steigern. Das kannst du sehr gut verargumentieren. Du musst ja den Mehrwert irgendwie auch verargumentieren von Data Science, ne? Sehr schnell. Im Grunde sind ja dann alle lauern, wo ist jetzt der Mehrwert? So ein bisschen ungeduldig vielleicht auch. Und dann kannst du in Horizonten gedacht natürlich auch mal ein paar Sachen auf lange Sicht angehen, aber du musst eigentlich schon sehr früh zeigen, dass es Sinn macht, in Data Science zu investieren. Also an der Stelle auch bei dir musstest du ja sehr schnell auch zeigen, okay, macht Sinn. Der Vorteil war, mit Westphalia Data Lab hattest du dann schon nach meinem Verständnis verschiedene Dinge gesehen, Westphalia Data Lab in der Beratung und auch, meine ich, sehr viel so Richtung eben Vertrieb mit so Sales Forecasting, Produktideen und ähnliches hatte WDL ja lange, dass du da ja dann direkt anknüpfen konntest von dem Wissen her und dann auch so dieses Diagramm, was du uns gerade aufgemalt hast, Richtung Use Cases, das war sehr schnell da. Also welche Use Cases gäbe es, was könnte man machen und wo ist der Hebel am größten, wo ist die Geschwindigkeit da, sehr schnell Mehrwert zu generieren. So, jetzt aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst, war dann der Start erfolgreich und der Nukleus war ja dann aber eigentlich deine Arbeit, Lisa, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Also du hast eine Bachelorarbeit geschrieben in dem Bereich BI und das war ja dann Aufhänger, so hat es gerade Tobias beschrieben, da noch tiefer reingehen zu wollen, oder?
Ja, es war tatsächlich noch die Arbeit vor der Bachelorarbeit.
Ach, wirklich, die Studien, das muss man ja auch mal, das ist ja krass, eigentlich eine Studie, was vom Impact her, dass das ja dann ganz viel, natürlich hast du noch danach selber noch dran gearbeitet, aber kann man das schon so sagen, dass der Nukleus zum Teil dann diese Semesterarbeit war?
Ja, ich will also schon sagen, das war schon ein großes Projektteam, was dahinter stand und ich hatte einfach nur die Chance, eben in dieses Projekt mit reinzuschnuppern und das passte gerade eben vom Studiumverlauf eben auch, dass ich gerade einen Track hatte, was ich eben auf Geschäftsprozesse und Projekte eben auch spezialisiert hatte, eben die Verbindung zu sehen und auch auszuarbeiten. Das passte dann ganz gut. Letztlich die Entscheidung fiel dann natürlich dann in dem gesamten Projektteam.
Ja, okay, das sind mehr Stakeholder involviert. Ja. Hast du ja auch gesagt, dann auch jetzt gerade Richtung Geschäftsleitung wird dann diskutiert, bottom-up und so. Das sind halt viele Menschen, die da mit sprechen sollten auch, ne? Wie das gebaut wird.
Ja, ich fand, du hattest gerade nochmal einen ganz guten Einwand mit den Use Cases. Das finde ich so wichtig, weil häufig bei uns im Kontext wird darauf plädiert, es muss ganz schnell eine Lösung her und man muss ganz schnell irgendwas implementiert haben, Programm haben oder man kommt von der Technikseite aus, man sagt, hier ist gerade ein Hype, auf den setze ich gerade und ich mache was. Aber ja, das was, woher kommt das? Warum möchte ich das? Dass man wirklich sauber einen Anwendungsfall ausarbeitet, also von einem Problem kommt aus der Praxis und sagt, der Prozess läuft gerade nicht richtig und mal genauer hinguckt und sich überlegt, wie kann man den Prozess so gestalten, dass er eben durch den Einsatz von maschinellem Lernen oder Datenverarbeitung, dass er eben besser gemacht wird. Mhm. Und oder eben auch neue Informationen kreiert werden, die aktuell gefehlt haben in der Entscheidungsfindung. Also immer vom Anwendungsfall kommen zu entscheiden, welches Projekt macht als nächstes am meisten Sinn und nicht einfach wilder Aktionismus und drauf loslegen, sondern mit vernünftiger Datenstrategie zu überlegen, was macht als nächstes ganz viel Sinn.
Okay, also ja, schnelle Ergebnisse, schön und gut, aber eben das bringst du hier nochmal zum Ausdruck, jetzt nicht einfach nur Aktionismus drauf los, um irgendwas zeigen zu können, ne?
Genau.
Also der Mehrwert, der muss messbar sein. Der muss verstanden werden, das ist ja auch mal so eine Sache, ne? Dass ganz viele sagen, ja, ist ja schön, aber verstehe ich nicht, vertraue ich nicht.
Ja, auch so. Das ist ein großer Teil vom Projekt ist auch Change Management, also darin zu vertrauen, dass die Daten, die neuen Informationen, die generiert werden, dass man denen auch vertrauen kann. Das ist auch ein Prozess, der ist auch nicht von heute auf morgen in der gesamten Gruppe sicherlich angekommen. Mhm. Das muss man sicherlich begleiten.
Ja, jetzt hast du schon die Reise beschrieben Richtung Data Office. Das kannst du doch mal bestimmt abrunden, weil du bist ja jetzt dann Teamlead Data Office. Was soll da eigentlich passieren? Was wird jetzt erwartet von euch?
Genau, also es ist ein viel höheres Bewusstsein geschaffen worden für auch den Bereich, weil vorher war das eigentlich so, wir hatten beide unsere Projekte und unsere Ansprechpartner und haben, man kann sagen, ein bisschen im stillen Kämmerlein vor uns hin entwickelt und waren gar nicht ganz so bekannt in der Gruppe auch. Mhm. Ja, und dann, nachdem eben immer mehr Projekte auch hochgekommen sind und ja aufgrund auch des Hypes aktuell ausgelöst, haben wir gemerkt, wir haben viel zu viele Termine, die wir auch doppelt besetzen. Wir haben ja Parallelen auch bei uns und wir müssen uns da irgendwie mehr strukturieren, dass wir wissen, wie kommen Projekte rein, wie gehen wir die an, wie strukturieren wir die, wie kommunizieren wir das auch in der Gruppe hin. Mhm. Und so kam das ein Prinzip, dass wir gemerkt haben, innerhalb der Kommunikation und Struktur, da fehlt uns so ein bisschen was. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis und haben dann überlegt, es wäre eigentlich gut, wir hätten sowas, dass sich einer mit vielen organisatorischen Sachen beschäftigt, auch in Richtung Kommunikation zum Dienstleister hin zum Beispiel. Und dass man dem anderen so ein bisschen auch den Rücken frei hält, um ja auch mehr Entwicklungszeit zu haben, Projekte auch voranzubringen, sich einzuarbeiten in neue Technologien, dass man sich da so ein bisschen gegenseitig den Rücken frei hält. Mhm. Genau, das war so die Idee dahinter.
Ja. Hört sich auch so an. Genau, ich will gar nicht unterbrechen, mach ruhig.
Ja, und dann sind wir mit dieser Idee eben auf die Geschäftsleitung zugegangen und haben das auch eben so vorgestellt.
Ja.
Haben eben auch von unserem aktuellen Wahrnehmung gesprochen, was sich verändert hat im Vergleich zur vorherigen Situation und aufgezeigt, wie wir das so sehen in Zukunft. Und das wurde ganz gut angenommen. Und letztlich dann eben auch umgesetzt.
Ja, jetzt ganz frisch umgesetzt. Und kann man das dann so verstehen, dass ihr de facto zwei auch Karrieretracks implementiert? Weil es hört sich ein bisschen so an Richtung Management auf der einen und eine fachliche auf der anderen Seite. So wie du es gerade beschreibst mit Rücken frei halten, um mehr Zeit zum Entwickeln zu haben, weil das ist eine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Gerade in Deutschland, viele Unternehmen haben das nicht implementiert. Und dann läufst du Gefahr, dass du rein von den Titeln her jetzt mal, Titel sind ja nur Titel, aber so, sagen wir mal, nach einem Senior-Level die Management-Ebene empfiehlst. Für manche passt das, alles gut, super. Und für andere aber nicht. Und dann hast du ein Dilemma, weil dann verlierst du mitunter sehr gute Menschen, weil du sie befördern möchtest in eine Ebene, die sie gar nicht wollen oder die einfach nicht passt. Und da ist es dann spätestens sinnvoll, darüber nachzudenken, okay, es könnte doch Sinn machen, ein Teamlead und ein, manche nennen das dann Principal oder nur Lead oder Expert Data Science, wie auch immer die Namen sind, ne, sind ja nur Namen. Aber so, dass meine Frage zur Richtung dieses Verständnis und zwei Karrieretracks. Wie ist das bei euch?
Ja, stark, Bernhard. Ich finde, das beschreibt genau das, was bei uns passiert ist. Also, wie schon gesagt, wir hatten beide einfach Projektmanagement, unsere eigenen Projekte. Dann, um Bottom-up und Top-down nochmal zu erwähnen, von Top-down kam so ein bisschen Gen AI noch mit dazu. Und von uns Bottom-up kam dann so, aber dann brauchen wir irgendwann Strukturen. Und dann ist genau das eingetreten, was du gerade beschrieben hast. Dadurch, dass ich damals mich auch auf diesen Aufbau eines Data Labs Stelle beworben hatte, war so ein bisschen, okay, wenn wir jetzt Struktur fordern, wird vielleicht ein bisschen erwartet, dass ich diese Stelle mache, genauso wie du es gerade gesagt hast. Man ist lange Data Scientist, dann ist man in einer Senior-Stelle und dann wird danach gefordert, dass man so Management macht. Aber für mich persönlich, ich bin eigentlich eher der lieber im Alltag seine Datenrätsel löst und versucht, nahe der Innovationsfront technisch dabei zu sein. Und diesen Fokus wollte ich ungern verlieren. Und so sind wir dann eben mit unserer Strukturidee zur Geschäftsführung gegangen, habe gesagt, wir könnten uns sehr gut vorstellen, dass wir es so machen, dass wir eben eine Teamlead Data Office Stelle haben, die eben aber auch weiterentwickelt, was ich übrigens kleiner Exkurs dazu, auch sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass es nicht eine reine Organisationsstelle ist, sondern eine Stelle ist, die genau die Probleme, die das Team hat, kennt und er selber erfahren hat und vielleicht noch immer noch im Alltag erfährt. Nur dann kann man meiner Meinung nach ein Data Science Team sehr gut leiten. Also es unterscheidet sich dann vielleicht von klassischem IT-Management. Man muss auf jeden Fall diese Data Science-Erfahrung haben. Und Lisa hat diese Erfahrung und Lisa hat diese IT-Management wissenschaftlichen Hintergründe. Und so war es für uns ziemlich eindeutig, dass wir so viel besser aufgestellt sind, dass das der richtige Ansatz ist. Und so sind wir an die Geschäftsführung getreten, haben gesagt, wir würden gerne das Team verstärken, was sehr wichtig ist. Wir würden gerne Lisa in der Teamleitungsstelle haben und wir würden mich gerne eben auf dem technischen Fokus haben. Und da auch nochmal großen Respekt und riesen Dank an die Geschäftsleitung, die da doch sehr gut auf uns oder allgemein auf die Mitarbeitenden eingeht und Dinge zweifach durchdenkt und es schafft, ja, sehr gute Arbeit zu machen. Das kann ich nicht nennen.
Ja, das heißt, hier wäre es spannend, ein Update zu machen in vielleicht einem halben Jahr, in einem Jahr, wie das euch jetzt weiter gelingt. Denn es ist ganz sehr frisch. Gerne, ja. Mhm. Ihr seid im Wachstum, ihr sucht Data Scientists, mindestens eine Person. So hört es sich da gerade an.
Korrekt, ja. Mhm.
Und dann wird sich das zeigen. Das ist ja auch ein bisschen ein Experiment. Ne? Das ist ein Vorschlag von euch. Erfolgswahrscheinlichkeit sehr groß, aber trotzdem wird sich das zeigen mit auch ein paar Sachen, die vielleicht mal nicht so gut laufen und dann lernt man daraus. Ne? Jetzt habe ich mal eine provokante Frage, mal so ganz von außen betrachtet, Richtung, okay, was ist ein Handels- oder ein Großhandelsunternehmen oder eine Gruppe von der Funktion her und Daten, ne, weil offensichtlich Erkenntnis ist, Daten sind sehr wichtig. Rein theoretisch, wenn ich jetzt ein Datenunternehmen bin, rein ein Datenunternehmen, ich habe gar kein Lager. Meine Aufgabe ist es, zu matchen, Produzenten mit Kunden im B2B-Bereich. Das mache ich richtig gut, weil ich unfassbar gute Daten habe, gute Algorithmen habe und ich mache nichts anderes als matchen, ohne Lager. Und da denke ich jetzt an so Player wie ein Temu oder ein Shein, die das im B2C-Bereich vormachen, sehr erfolgreich. Ist das eine Gefahr, eine Herausforderung für euch?
Ich denke, dass man das klar trennen muss, die Bereiche voneinander, weil die Bereiche, die du gerade aufgezählt hast, die sind ja alle eher im Segment angeordnet, die sehr niedrigpreisig sind und eben auch nicht in der Nische verortet, gerade auch Elektro und Elektromaterial und auch genauso wie Haus- und Gartenbereich sind A, eher in der Nische und B, auch bei uns im Haus- und Gartenbereich eher höherpreisig verortet. Mhm. Ich glaube, es ist auch schwierig, das so komplett voneinander getrennt zu betrachten, weil eben das Großhandelsunternehmen mit seiner eigenen Logistik, weil das ist nämlich, gehört nämlich auch noch mit zur Gruppe dazu, eben auch die verfügbaren Kapazitäten mitbringt, Waren von A nach B auch zu beschaffen und eben vor allem auch den Vorteil zu nutzen der vielen Daten, die in diesem Unternehmen auch anfallen. Mhm. Weil was die Firmen haben, die du jetzt aufgezählt haben, die haben nicht die Möglichkeit, die dieses Großhandelsunternehmen H-Gauch hat oder das die H-Gauch-Gruppe hat. Denn die H-Gauch-Gruppe ist so vielfältig und auch dementsprechend mit vielfältigen Daten ausgestattet. Wir denken an das Lager, wir denken an den Lieferanten, Informationen von denen, an Kundenseite fallen Daten an, durch die Touren fallen Daten an. Also es ist sehr, sehr, sehr vielseitig und all diese Daten können genutzt und verarbeitet werden.
Ja, also Teil der Antwort ist, indem du diese Funktion hast, diese Aufgabe übernimmst, hast du überhaupt erstmal die Daten. So hört sich das ja auch an. Also das ist ja auch eine Datenquelle, dass du die Lager hast und all diese Dinge hast.
Auf jeden Fall.
So, ne, und damit kannst du sehr gut countern.
Genau.
Eigentlich.
Und das würde ja genau den Unternehmen eben fehlen. Mhm. Diese Daten können sie nicht nutzen und weiterverarbeiten.
Ja, weil sie die mitunter nicht einkaufen oder generieren können. Okay. Mhm.
Ich würde da auch gerne noch einsteigen, Bernhard. Also erstmal auch wieder sehr starke Frage. Ist schon eine Frage, die man sich stellen sollte als Großhandel. Und ich muss sagen, es ist super schwer, es zu beantworten. Sobald man versucht, disruptiv zu denken, ist das menschliche Gehirn nicht unbedingt für ausgelegt. Also ich habe bei Gouch angefangen als Data Scientist, habe viele Projektideen gesehen und mir auch gedacht, oh, man kann ganz schön viel automatisieren, man kann ganz schön viel mit Data Science hier erreichen. Braucht man dieses Konzept des Großhandels noch? Genau diese Frage habe ich mir am Anfang auch gestellt. Und mein Gedanke war erst am Anfang, also wenn man ein paar Jahre weiterdenkt, wenn man so linear weiterdenkt, dann könnte sich das irgendwann auflösen. Aber dann habe ich doch die Komplexität von so einem Großhandelsunternehmen kennengelernt und gemerkt, puh, also da gehört so viel mehr dazu. Da gehört eine echte Logistik dazu und da gehört auch ein echter Vertrieb dazu. Also wenn eben ein Kunde eine Produktpalette und Sonderinformationen dazu braucht, dann braucht er einen Ansprechpartner, dann braucht er eben Vertriebler oder eine Plattform, auf der er Informationen gewinnen kann. Und er braucht eben diese große Produktpalette. Und dass der Produzent direkt an den Konsumenten geht, stelle ich mir in meinem nicht disruptiv denkenden Kopf relativ schwierig vor. Aber natürlich ist das eine reale Gefahr, auf die man achten muss. Selbstverständlich. Mhm. Wir sind wahrscheinlich da noch in so einer Handwerkernische, sag ich mal, dass man da noch einigermaßen vor geschützt ist. Aber sobald man, wie Lisa auch gerade schon erklärt hat, eher in so einem niedrigerpreisigen Segment ist, was gar kein großes Erklärungsbedarf hat, dann wird das natürlich schon gefährlich.
Ja.
Vielleicht dazu auch ist es noch, wenn man die Produkte nicht kennt, die Produkte, die vertrieben werden, sind häufig auch sehr erklärungsbedürftig und eben nicht ein T-Shirt, ein Pullover, den man eben kauft auf Basis seines äußeren Aussehens, sondern eben aufgrund technischer Eigenschaften.
Und also ich denke gerade so einen Kühlschrank oder so, da ist eine gewisse, weiß ich nicht, Energieeffizienz oder so ein paar Sachen sind schon zu erklären.
Ja, natürlich, klar. Es gibt viele Eigenschaften, die man sicherlich erklären kann, aber insbesondere dann auch in, zum Beispiel in der Photovoltaik-Bereich, da kennt sich ja auch nicht jeder dann, jeder Handwerker aus oder das sind ja dann auch neue Themen, in die man sich einarbeiten muss. Auch im Bereich Smart Home kommt ja sehr viel Neues dazu und da ist es eben auch gut, Ansprechpartner zu haben. Auch Leute, die im Vertrieb sitzen, die sich mit den Produkten tatsächlich auskennen, mit denen man fragen kann, du, was mache ich denn? Ich habe hier den Endkunden in meinem Laden sitzen, der hätte gerne das und das. Was könnt ihr mir denn dafür anbieten?
Ich grätsch mal an der Stelle rein und nehme mal kurz die andere Perspektivenseite auf, insbesondere Gen AI, LLM. Also man könnte natürlich auch weiter so hingehen und sagen, alles, was ein Vertriebler erklären muss, das kann vielleicht auch bald ein KI-Modell oder jetzt schon ein KI-Modell. Also ja, ich fange gerade an, so meine eigenen oder unsere eigenen Argumente zu überdenken. Man muss schon aufpassen, bestimmt muss man aufpassen. Auch.
Was ihr ja tut, ihr seid ja dran. Also der Bereich Daten wächst ja bei euch. Darüber reden wir ja gerade. Ist ja nicht so, dass ihr das ignoriert. Im Gegenteil, ihr seid da ja voll drin und investiert und baut da auf. Was jetzt mal so, das werden viele da draußen nämlich jetzt gerne hören wollen, nur mal so ein Gefühl zu bekommen. Was macht ihr so gerade? Also die Reise haben wir verstanden. Aber was macht ihr jetzt gerade so in dem Moment mit diesem ganzen Hype und so? Was sind so Dinge, die in die Umsetzung gehen oder mitunter sogar in Produktion gehen, hochskaliert deployed werden? Was sind das so? Mal einfach nur so grob Verständnis dafür bekommen.
Ich glaube, wir haben beide gerade eigene Projekte, die wir gerade umsetzen. Und das ist gerade auch ganz spannend für uns, weil wir beide in der Phase uns befinden des Deployments. Wir haben also schon mehrere Testphasen auch durchgelaufen und da Feedback bekommen und sind in diesem Jahr im Inbegriff, dass es eben in der gesamten Firmengruppe auch ausgerollt wird.
Da haben wir kurz nachgefragt, weil das interessiert ganz viele da draußen, bin ich mir hundertprozentig sicher. Wie wird deployed? Also könnt ihr aus Data heraus selbst deployen? Oder ist das eine enge Zusammenarbeit, um das zu bewerten? Beides ist gut. Ist das eine enge Zusammenarbeit mit IT? Also wenn es darum geht, Dinge, dieses CI/CD rund um ML oder dieses Buzzword MLOps, dass die Sachen deployed sind, gemonitort werden, Retraining möglich ist und all das, übernimmt ihr das innerhalb von Data, Data Office, oder ist das eine enge Zusammenarbeit mit IT und es wird quasi übergeben eher an IT?
Ich würde sagen, das ist eine enge Zusammenarbeit.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir sind mitten in der IT ansässig und haben da unsere Kollegen und Kolleginnen, mit denen wir enge Schnittstellen haben, mit denen wir unsere Backends entsprechend vorbereiten, mit denen die Frontends entsprechend vorbereiten. Also das Deployment ist dann immer eine sehr enge Zusammenarbeit in die entsprechenden IT-Entwicklungsschnittstellen, ja.
Ihr könnt von euch heraus auch Services anbieten, die andere nutzen. Also wenn ihr jetzt irgendwie vielleicht habe ich dich auch einfach zu früh unterbrochen, du musst es nochmal weiterführen, was wird da deployed und wie wird das deployed? So vom Gedanken her, weil das ist das Befriedigendste für Data Scientists, wenn sie Dinge auch anstoßen können und anderes nutzen können, also irgendwie einen Service anbieten können und das gewissermaßen auch ownen können.
Da würde ich gerne einsteigen. In der einfachsten Version kann man sich im Grunde immer vorstellen wie einen ETL-Prozess. Also wir haben unsere Daten, fragen die ab und dann machen wir unsere Prozesse und am Ende schreiben wir in aller Regel die Daten fest zurück in die Datenbank. Mhm. Extract, Transform, Load. Mhm. Und das nur eben in einem komplexeren Maße. Und so ist meisten Fällen, je nach Datenmengengröße, eben unser Deployment. Mhm. Und auf die Daten, die dann wieder weggeschrieben sind, kommt eben ein Frontend drauf, was jemand nutzen kann. Oder sie werden ganz konkret in den automatisierten Prozess eingearbeitet, wo sie verwendet werden. Und es ist gar nicht immer der Fall, dass eine von uns gewonnenes Geschäftswissen noch wieder von einem Menschen weiterverarbeitet werden muss. Sondern es kann auch tief in die Prozesse einfließen.
Okay.
Kann, aber muss vielleicht auch nicht. Also es gibt auch Projekte, in denen auch die Information wieder zurückfließt. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Richtung, in die deine Frage abzielte. Wir haben auch Projekte, in denen wir auch selbst für die Entwicklung der Oberfläche auch zuständig waren. Also das hängt immer je nach Projekt und je nach Oberfläche auch so ein bisschen ab.
Okay, kann man nicht verallgemeinern. Und da steckt ihr beide jetzt drin. Und was bei dir, kannst du das noch ein bisschen weiter beschreiben? Also dieses Deployment, was passiert da? Worum geht's da? Also worum geht's da einfach so thematisch? Also, weil wir können es ja viel vorstellen. Es geht ja von Lager bis verschiedenste Optimierungsthematiken, Pricing und. Also gibt's ja Themen ohne Ende bei euch, Hebel ohne Ende. Was machst du gerade? Was verantwortest du oder was wirst du jetzt demnächst verantworten?
Ja, also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, nachdem man den gesamten Prozess CRISP-DM mehrmals durchlaufen ist, ist dann bei der Evaluation irgendwann rausgekommen, wir haben hier gerade einen Stand, der ist ganz gut und dann hat es eine erste Testrunde gegeben und dann hat es eine zweite Testrunde gegeben und auch eine dritte und eine vierte und all die Informationen, die daraus zurückgekommen sind natürlich wieder erneut verarbeitet worden. Und jetzt ist gerade so dieser Punkt, dass eben eine neue Testrunde gerade nochmal aufgesetzt wird. Und die letzten Inhalte werden dabei sozusagen geklärt und parallel dazu wird dann aber schon die Oberfläche entworfen, zusammen eben mit den Nutzenden.
Wer sind die Nutzenden? Wer konsumiert das?
Man kann sich vorstellen, dass das Geschäftsführer sind von Abholstandorten zum Beispiel oder eben Disponenten in den Zentrallegern. Und die konsumieren dann die Informationen.
Okay.
Das sind sozusagen dann auch die in diesen Testrunden drin sitzen. Mhm. Und man kann sich das dann so vorstellen, dass die eben diese Informationen zurückgeben.
Und Feedback geben, was dann wieder einfließt.
Was dann wieder zurück einfließt.
Datenwertschöpfung, okay, cool. Und du steckst auch in so einer Deployment-Phase.
Ich stecke auch in der Deployment-Phase und bei mir würde ich das so beschreiben, also oftmals hat man im ersten Schritt, wenn man ein Projekt entwickelt, erstmal so eine Art Proof of Concept, überführt den dann in so einen Prototypen und überführt den dann in Live-Betrieb. Mhm. Und bei dieser Live-Betriebsüberführung ist es häufig so, dass es vorher irgendwie ein großer Job ist, der eben, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, Daten zieht, ganz viel macht, Daten wieder wegschreibt. Und beispielsweise ist bei mir jetzt dieser eine Job in 14 einzelne Jobs gestückelt worden. Manche Daten müssen regelmäßiger berechnet werden, manche weniger regelmäßig, manche müssen interagieren mit dem, wenn im Frontend der Konsument der gewonnenen Information reagiert sozusagen, dass dann wieder ein Data Science Prozess losläuft, der diese Reaktionsinformation, die dann eingepflegt ist, wiederverarbeitet und im Gesamtkontext wiederverarbeitet. Dann ist es eher so eine Aufstückelung von Einzeljobs Datenbankerweiterung ist dann häufig ein Thema, wenn wir irgendwie auf Performance achten und gewisse Informationen im Frontend noch dazu brauchen, die dann aber vielleicht nicht live noch berechnet werden können, sondern auch irgendwie fest mitgeschrieben werden müssen, dass dann eben an den entsprechenden Stellen auch die Daten mit weggeschrieben werden. Mhm. Also das sind so ein bisschen im Abstrakten das, was mich gerade in der Deployment-Phase beschäftigt. Also man denkt ja immer gern bei Data Science, dass man den ganzen Tag fröhlich Machine Learning anwendet und modelliert. Aber ein großer Teil ist dann eben Doch, man sagt ja immer so schön oder so hat es im Studium immer geheißen, 80% der Tätigkeiten im Bereich Data Science sind in der Data Preparation und da stimme ich auch grundsätzlich zu, aber wenn man dann diesen Zyklus denkt, dann ist es schon fast so, dass man sagen kann, 80% auf der höheren Ebene sind im Deployment. Mhm. Also da kommt dann doch häufig noch vieles hoch, dass man es eben performant in eine Softwarelösung oder in einen Prozess integrieren kann. Da kommt dann doch häufig viel dazu, ja.
Ja, und ich finde das von Tobi ganz gut, den Einwand, vor allem vor dem Hintergrund, wenn man ja in dieser Testphase drin ist, dann kriegt man ja auch Feedback von den Anwendenden und merkt dann, okay, man bräuchte jetzt eigentlich noch die und die Information damit drin und mit der Information könnte man jetzt noch das und das machen und dann ist auch das ist vielleicht nicht in diesem ursprünglichen Rahmen von dem Projekt mit drin gewesen, hat aber zu dem Zeitpunkt dann ganz viel Sinn ergeben. Dann guckt man natürlich, passt das rein noch in den Scope vom Projekt und oder lagern wir das aus an eine spätere Phase. Aber wenn man merkt, es macht jetzt Sinn, eben dieses Modul dazwischen zu schieben, dann kann man auch einmal diesen Kreislauf durchgehen und dann das in diesen Gesamtjob integrieren oder macht eine einzelne Instanz eben aus diesem Gesamtkonstrukt eben da draus. Mhm. Das ist eigentlich auch noch so eine Eigenschaft, was sich im Deployment dann auch immer wieder zeigt, dass sich eben viele Module noch dazugeschaltet werden.
Okay, dann haben wir jetzt schon ein paar Sachen verstanden, die ihr so macht. Eine Sache hatte ich noch gesehen, fand ich sehr spannend, Richtung eben Automatisierung, ist eben auch ein Thema in der Datenwertschöpfung, nämlich die sogenannten Autostores, dass dort also ein Lager quasi vollautomatisiert ist, mehrere. Ich glaube, 3 habt ihr gerade schon in Betrieb. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen ausführen.
Ja, genau, das ist richtig. Mit dem Autostore, das ist eben auch ein Projekt, das 2017 angegangen wurde und zeigt, wie innovativ, hochdigitalisiert und wachstumsorientiert Hagouge auch ist. Mhm. Man kann sich vorstellen, die ursprüngliche Lagerhaltung basiert sozusagen auf 2 Prinzipien. Und zwar einmal dem Prinzip, dass der Kommissionierende zur Ware geht und das andere Prinzip ist, dass man Ware innerhalb von Regalen bevorratet und dazwischen eben Gänge sind. Und diese 2 Wirkprinzipien eigentlich kehrt Autostore um. Bei dem Autostore ist es so, dass der Kommissionierende eben nicht mehr zur Ware geht, sondern die Ware zum Kommissionierenden kommt und dass die Räume zwischen den Regalen genutzt werden, um sie auch als Lagerfläche zu nutzen. Das macht man so, indem einzelne Würfel nebeneinander und aufeinander gestapelt werden. Mhm. Und darüber ist wie so eine Art Schienensystem und dazwischen, genau nach oben hin, so ein Schienensystem. Und auf diesem Schienensystem fahren kleine Roboter drauf. Mhm. Und diese Roboter holen diese Würfel, was eigentlich offene Wannen sind, in denen eben die Ware vorgehalten wird, und bringen sie an einen sogenannten Port. Und an diesem Port steht ein Kommissionierender und nimmt eben die Ware raus, die er oder sie gerade nun mal braucht. In der gleichen Zeit fährt der Roboter schon wieder zurück und holt sich die nächste Wanne. Mhm. Und das ist dann so, dass immer die oberste Wanne genommen wird und wenn sie nicht gebraucht wird, dann wird sie an eine andere Stelle geliefert. Und ansonsten wird die Wanne dann da drunter genommen. Und so lange wird sich dann eben Wanne für Wanne durchgegraben, bis man die entsprechende Wanne hat. Und eben durch dieses Prinzip nutzt man eben auch den Raum direkt dazwischen aus und optimiert dadurch dann die zur verfügende Lagerfläche und damit dann eben auch die Lagerkapazität.
Okay, sehr kompakt, hochautomatisiert.
Genau.
Das heißt, das, was du früher mal gemacht hast im Lager, ist damit obsolet. Oder? Oder zum Teil.
Zumindest, es ist noch nicht hundertprozentig obsolet, aber es ist definitiv ein komplett anderes Arbeiten. Und auch die Geschwindigkeit hat sich weit mehr als verdoppelt. Also wenn man so im Schnitt zurückguckte, wenn man guter Durchschnitt sagte man so 30, 35 Artikel pro Stunde. Ich glaube, beim Autostore-Bereich sind es, glaube ich, so um die 200 Artikel pro Stunde. Wow. Also es ist deutlich schneller.
Faktor 10 fast.
Genau, aber es gibt noch eine Person, die eben diese Waren den Wannen entnimmt und weiter verpackt. Mhm. Aber auch da gibt es aktuelle Ansätze, wie man oder Überlegungen zu den Ansätzen, wie eben auch die Prozesse verbessert werden können und automatisiert werden können.
Okay, aber in diese Wannenwürfel passen nicht alle Produkte, nehme ich an, oder?
Genau, das ist eine spannende Sache. Insbesondere ist alle schweren und sperrigen Artikel sind davon nicht betroffen. Mhm. Und das ist nämlich auch noch eine ja sehr innovative ja Einsatzmöglichkeit aktuell. Und zwar sind das die Exoskelette, die jetzt auch frisch seit diesem Jahr in Testeinsatz verwendet werden, und die sollen eben eine, ja, dabei unterstützen, schwere Gegenstände zu tragen. Und dadurch dann eben, genau, die zieht man sich an, die hat man so auf dem Rücken drauf und die unterstützen einen eben. Dadurch können dann mehrere hundert Kilo über den Tag verteilt eben ja verringert werden beim Tragen und dadurch dann eben gesundheitsfördernd oder ja, eben verletzungsverhindert. Ja. Ja, man kann einfach mehr tragen, genau.
Okay. Und davon 3 im Betrieb und wahrscheinlich dann zukünftig immer mehr, weil es ja, wie du beschreibst, extrem wertvoll ist.
Du meinst jetzt die Autostores, genau. Also 3 Autostores sind aktuell schon im Betrieb und 3 weitere werden tatsächlich gerade aufgebaut. Okay. Früher war das so, dass man Lagerfläche hatte und den Autostore da reingebaut hat. Das geht. Mhm. Das ist ein modulares System. Das kann beliebig weiter ergänzt werden und auch um Ecken drumherum gebaut werden. Mhm. Also es ist sehr modular eben aufgebaut. Mittlerweile ist es aber so, dass mit neuen Standorten die Autostores direkt da rein oder dass das Gebäude mit dem Autostore zusammen geplant wird.
Okay. Wow. Also eine schöne Mischung aus Robotik, Datensoftware.
Ja, genau.
Vielleicht etwas, das man verlinken kann, wenn es ein Video gibt oder
auf
Bilder.
Auf jeden Fall.
Entweder Autostores oder auch das andere Exoskelette Richtung eben schwere Güter.
Ja.
Die, ne, könnten wir dann verlinken.
Sehr gerne.
Okay. Wir müssen auch so langsam zu einem Ende kommen. Also was wir hier verstehen, ist erstmal ein krass gutes Timing, wenn man jetzt bei euch einsteigen würde als Data Scientist, weil es gerade richtig so losgeht. Ihr habt jetzt Fundamente gelegt. Und jetzt geht's mit dem Data Office so richtig los, hands on. Klar, man darf auch Dinge ausprobieren, nehme ich mal stark an, aber es ist schon
natürlich
so, ne, es geht Richtung Mehrwert. Und das ist ja auch befriedigend, wenn du siehst, okay, das, was ich hier so mache, ist keine Spielerei oder fancy, nur um fancy zu sein. Das ist ja auch immer mal wieder, gerade bei Menschen aus der Wissenschaft, habe ich jetzt jedenfalls häufig gesehen, immer wieder ein Problem, dass du betonen musst, hey, wir schreiben keine Paper. Ja, wir wollen hier Ergebnisse sehen. Es muss irgendwie Kosten senken, Umsätze steigern, Effizienzen steigern. Also diese Themen, die euch auch antreiben. Und das könnte man jetzt richtig schön hands-on bei euch machen, umsetzen, Timing perfekt. Also hört sich das für mich jetzt an. Es wird jetzt gerade richtig Gas gegeben, aufgebaut.
Ja, schön, dass das so rüberkommt, wenn ich gerade unterbrechen darf. Das ist nämlich genau eigentlich so das, was Hagouch auszeichnet, also dieses Entrepreneurship. Wenn du willst, da kannst du halt wirklich was erreichen. Das hat sich, glaube ich, auch ganz gut so gezeigt, so in meinem Werdegang. Ne? Also
bei euch beiden.
Total. Absolut, bei dir absolut, auch. Ja. Ne? Also ja. Es zeigt sich total und das ist auch wirklich gelebte Praxis. Mhm. Wenn du willst, dann kannst du in den Bereich reinschnuppern, wo du möchtest und da werden keine Türen geschlossen, ganz im Gegenteil, die werden geöffnet und man kriegt da eigentlich immer, stößt auf offene Ohren und ja, kann da wirklich was erreichen.
Mhm. Hört sich auf jeden Fall so an, sehr beispielhaft. Mit euch beiden, ne? Richtung, also Ausblick, das möchte ich jetzt nochmal verstehen, worauf ihr euch freut, was ihr so kommen seht in diesem Jahr. Da gibt es ja eine Roadmap, habt ihr gesagt, dass ihr da nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Und zusammengefasst, diese unfairen Vorteile, ne? Das ist schon etwas, das hier herauskam. Also durch diese Synergien innerhalb der Gruppe, die Dinge, die ihr macht, sind wiederum Datenquellen. Das alles haben andere Unternehmen, die jetzt da irgendwie starten würden, niemals. Also auch diese, meine provokante Frage nochmal reingeholt hier mit, ja, eigentlich brauchst du nur Daten. Ja, aber woher kommen die Daten? Die generiert ihr eben. Und ihr pusht das ja sowieso, ihr habt das schon lange, jetzt mehrere Jahre auf dem Schirm und baut da eben weiter aus. Das sind die Dinge, die ihr macht, umsetzt mit Weitsicht und gleichzeitig hands-on. Also hört sich für mich wie wirklich eine starke Mischung an mit einem sehr starken Timing. Von meiner Seite jetzt mal zusammenfassend, aber jetzt mal Richtung Ausblick von euch. Könnt ihr ja beide, vielleicht fängst du an, das sind auch quasi die letzten Worte, gehören euch, worauf ihr euch freut und was so kommt noch Richtung Roadmap dieses Jahr. Ja, vielleicht, wer möchte von euch beiden anfangen?
Ja, ich kann wohl starten. Ja. Erstmal freue ich mich natürlich auf die Data Unplugged. Ist ja
okay,
klar.
Okay, da freuen wir uns gemeinsam drauf. Ja, stimmt. Ja,
ich richtig. Würde sagen, das ist klar, dass das die Antwort ist.
Ja, eine.
Darauf freue ich mich natürlich besonders, da auch auf den Austausch. Dann freue ich mich darauf, mit den frisch geschaffenen Strukturen zu gucken, wie entwickelt sich das, weiter aus daran zu arbeiten vor allem auch, weil das kam ja auch schon aus einem Bedürfnis heraus. Deswegen ist es mir auf jeden Fall ein Anliegen, daran weiterzuarbeiten. Und auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt auf neue Personen, die man jetzt kennenlernen kann, die sich vielleicht bewerben, Gespräche zu führen, zu gucken, wo geht der Bereich da weiter hin, wo entwickelt sich das hin. Durchaus eine sehr, sehr spannende Zeit und auch wie angedeutet, natürlich mit unseren eigenen Projekten, bei meinem jetzt vor allem auch, in die Praxis zu gehen, zu gucken, was hat das für Auswirkungen, für Mehrwerte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mhm.
Ich würde eher kleinteilig anfangen und dann zum Großen kommen. Also ich freue mich nach einer relativ langen Deployment-Phase eines großen, wichtigen Projektes, freue ich mich jetzt auf so Kleinigkeiten wie, bei mir startet jetzt gerade so ein ganz klassisches Data Science Supervised Learning Regressions Projekt, so ein kleines Projekt, was ich so mit einem Fünftel meiner Arbeitszeit in den nächsten Monaten betreuen werde. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf diese kleinen Datenrätsel, die man lösen darf. Dann freue ich mich natürlich, wenn das große Projekt in die Deployment-Phase abschließt und freue mich auf das Feedback der Anwender, denn meine Berufserfahrung hat mir persönlich gezeigt, externe Data Science-Entwicklung versus interne Data Science-Entwicklung. Es ist total spannend, wenn man, ich mache mir gerne diesen Architektenvergleich, wenn man ein Haus entwirft, bauen lässt oder baut und sieht, wie jemand einzieht und dann vielleicht noch Feedback gibt oder hätte ich aber gerne noch einen Wandschrank oder ähnlichem oder oh, das habt ihr aber schön gelöst oder vielleicht auch die Wand muss aber noch eingebrochen werden. Aber das finde ich total spannend, dieses Feedback zu bekommen und das wird, denke ich, großflächig dann von den Anwendenden im Laufe des Jahres kommen. Und dann vielleicht größer gesprochen kann ich dir nur zustimmen. Ich freue mich auf die neuen Strukturen, ich freue mich auf die Teamerweiterung, ich freue mich auf das offizielle Data Office und ja, das wird ein gutes Jahr.
Viel Erfolg damit. Herzlichen Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank auch, dass wir hier sein durften und sind auch gespannt, wie wir das so weitergehen wird.
Danke auch meinerseits.
Und ich darf euch verlinken in den Shownotes natürlich auf LinkedIn. Man kann euch auch direkt kontaktieren.
Selbstverständlich.
Ja. Okay, dann ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.